Auf der Seite 11, Lektion Nummer 2, Ruth und 1. Samuel, Gott wählt sein König. Lass uns mal zusammen diesen Vers laut lesen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Halleluja. Ja, diese interessanten Worte, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott, haben mich im Buch Ruth so am meisten beeindruckt, unter ganz vielen anderen Versen, dass hier Ruth dieses Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat. Ruth, jetzt geht's zunächst über das Buch Ruth. Heute werden wir es mal anders machen, weil in alle anderen Lektionen, die wir bis heute hatten, hatten wir immer nur ein Buch oder ein Teil eines Buches jedes Mal. Aber heute werden wir zum ersten Mal zwei Bücher besprechen, in einer Stunde, ja, in dieser Lehrstunde. Lass uns mit Ruth anfangen. Gott skizziert die Errettung. Werden wir gleich verstehen, warum hier Skizze. Denn eine Skizze ist so ein Umriss einer Zeichnung. Und hier fängt es an, was später mit Jesus Christus gemündet ist, fing auch irgendwie auch hier ganz wichtig an mit Ruth. Isaias, würdest du hier bitte Ruth 4,17 laut lesen?
Und ihre Nachbarin gaben ihm einen Namen und sprachen, der Nemi ist ein Sohn geboren. Und sie gaben ihm den Namen Obed, der ist der Vater Isais, des Vaters Davids. Gut.
Das Buch Ruth, die Geschehnisse, die da beschrieben werden, geschahen in der Zeit der Richter. Hatten wir letzte Woche geschaut, die Richter, in welcher Zeitspanne sie gearbeitet haben. Und dieser gleichen Zeitspanne sind diese Sachen geschehen, ist Ruth und Naomi und ihr Ehemann und alle anderen hier gelebt am Ende, schon gegen Ende dieser Zeit. Und das Buch Ruth ist sehr lebhaft erzählt, ist sehr interessant zu lesen, ne? Das heißt, da sind viele Geschehnisse geschildert und so sehr, sehr, sehr toll zu lesen. Und da lernen wir über die Werte von Ruth und wie sie sich benommen hat. Und das war auch interessant, wie sie treu war, zuerst mal zu Naomi, aber auch zu Gott. Und sie wurde zur Urgroßmutter Davids. Der Hintergrund der Geschichte ist die Hungersnot. Die war so groß, das heißt, weil wegen einer kleinen Hungersnot würden wahrscheinlich keine Juden zu den Feinden übergehen. Oder ja, jetzt heißt es nicht, dass Obed zu den Feinden übergegangen ist, aber ich meine so, dass sie dahin ziehen würden und zu leben mit denen, unter denen. Genau das haben die jetzt gemacht, Obed und Naomi. Die haben ihre Kinder gepackt und genommen und zu den Ungläubigen gezogen, weil die Hungersnot so schrecklich war. Und die Gefahr war groß, weil wir wissen, dass unter die Israeliten natürlich sehr viele Ungläubigen waren, sehr viele die wirklich Gott nicht fürchten, aber ein Teil davon hat doch noch an Gott geglaubt. Aber die anderen Völker, die haben gar nicht an Gott geglaubt. Und da war die Gefahr, dass sie vom Glauben abfallen, sehr groß. Was geschah dort? Sehr katastrophalen Geschehnisse. Naomi hat ihr Mann und die zwei Söhne verloren. Das ist ganz schrecklich. Aber im Gegenzug oder eine gute Nachricht war, dass ihre Schwiegertochter Ruth zurück mit ihr gekommen ist nach Juda. Und Ruth war, wurde auch später sehr gesegnet, weil sie gehorsam und fleißig war und wurde zu einer glücklichen Ehefrau. Okay, lasst uns die Personen mal schauen. Naomi zuerst. Bette, würdest du hier bitte Ruth 1,20 lesen?
Sie aber sprach, nennt mich nicht Naomi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Ruth 1, Vers 20.
Ja, und weil das Wort Naomi hat auch eine Bedeutung. Und so wie ich mich jetzt erinnere, heißt die Glückliche. Und Mara bedeutet die Traurige. Und darum hat sie auch gesagt, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, weil sie hatte es sehr schwer im Leben. Und Naomi wurde bekannt, weil Ruth zu ihr hielt. Naomi zog mit ihrem Ehemann, wie gesagt, Elimelech, was sein Name, Entschuldigung, ich habe vorher irgendwas anderes gesagt, Obed. Nein, Obed war der Sohn von Ruth. Elimelech war der Ehemann von Naomi. Ich korrigiere mich. Und sie sind nach Moab gezogen, wegen der Hungerszeit. Und wie gesagt, sind alle gestorben. Und am Ende war es noch schlimmer als früher. Das heißt, die haben gehofft, ja, wir ziehen dahin nach Midian. Wir ziehen dahin und dann wird es uns besser gehen. Aber es ging ihnen noch schlechter. Es war ganz schlimmer. Es wurde immer schlimmer. Und dann hat sie gedacht, okay, lass mich dann zurückgehen, weil schlimmer kann es gar nicht werden. Und die Schwiegertöchter Ruth und Orpa ging bis zu einem bestimmten Strecke vom Weg mit. Und irgendwann hat Naomi gesagt, die Geschichte kennen wir, ich möchte hier nicht viel wiederholen, was schon in der Bibel steht. Das ist nicht das Ziel dieser Lektion. Ich will einfach nur so stichwortartig hier ein paar Punkte nennen. Und Orpa ist dann weggegangen, ist dann zurückgegangen, als Naomi gesagt hat, jetzt gehe ich zu meinem Land, bitte geh zurück zu eurem Land, und dann hat das Orpa gemacht, aber Ruth, nein, sie hat gesagt, ich bleib bei dir. Andreas, würdest du bitte hier Ruth 2,15 lesen?
15? Ja. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, lasst sie auch zwischen den Gaben auflesen und tut ihr nichts zuleide.
Ja. Jetzt Ruth. Ruth, die war jetzt in dieser Situation ohne Ehemann, ohne Schwiegervater. Das heißt, Schwiegermutter Witwe, sie selber Witwe. Und zu jener Zeit war das wirklich schlimm, nicht wie heute, wo man jetzt Hilfe bekommen kann vom Sozialamt oder so, oder eine Rente, Witwenrente oder so, sondern es war wirklich schlimm. Die waren ganz unten in der Gesellschaft. Die hatten wenig Chancen, auch ihre Lebensmittel zu besorgen. Gott sei Dank, im wörtlichen Sinn, hatte Gott ein paar Gesetze erlassen. 5. Mose 24, 17 bis 22, wo er auch Gesetze für die Armen gegeben hatte, dass die Reichen oder die Landbesitzer auch nicht die ganzen Getreide ernten, sondern ein bisschen lassen für die Armen. Und genau das hat Ruth gemacht. Sie hat sich also zusammengerissen und sich unter die Armen gemischt und dann die Ränder von den Feldern geerntet. Und normalerweise war es natürlich sehr schwer, weil die meisten Landbesitzer haben versucht, um so mehr wie möglich auch zu ernten und ganz wenig den Armen gelassen. Gut, Lektionen. Was bleibt uns vom Buch Ruth als eine Lehre oder einige Lehren? Interessant, dass dieses Buch Ruth einer der wenigsten oder wenn nur das einzige in der Bibel Und auch in der heutigen Zeit findet man sehr wenig Bücher, die das Leid aus der Sicht der Leidenden erzählt. Ne? Ganz selten, dass jemand, der arm, verwitwet und so weiter, obdachlos, nein, in diesem Fall waren sie nicht obdachlos, aber ne, Migranten, Flüchtlinge, Arbeitslose und so weiter, dass die ein Buch schreiben über ihre Situation. Heute würde das noch gehen, weil die meisten Leute auch die Armen lesen und schreiben können, aber zur damaligen Zeit war es nicht der Fall. Und darum können wir auch wissen, dass dieses Buch nicht von Ruth geschrieben wurde, wahrscheinlich von David oder so, weil sie auch die Großmutter Davids war. Aber zumindest ist dieser Sichtpunkt, dass diese Leute erzählen, was sie durchgemacht haben, was sehr selten ist. Und das zeigt uns, da können wir den Blick dieser Menschen, können wir mitfühlen mit diesen Menschen und merken, wie wichtig diese Gesetze zu ihrem Schutz sind. Die Migranten, Flüchtlinge, Arbeitslose und andere Bedürftige, Obdachlose, verlassene Witwen, Waisen, Kinder und so weiter. Wie wichtig für sie ist, dass es Gesetze gibt, die sie schützt. Wolfgang, würdest du bitte hier 3. Mose 23, 22 lesen?
Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Geld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten, sondern es den Armen und Ländlern überlassen. Ich, der Herr, bin euer Gott.
Halleluja. Ne, Gott macht sich Gedanken, er sorgt sich um den Armen und Fremdlinge auch. Interessant, Fremdlinge, ne? Er sorgt sich um denen schon vor 3000 Jahre, weil 3. Mose wurde doch circa 1000 Jahre vor Christus geschrieben. Und da hat Gott schon gelehrt oder geboten, man solle den Armen helfen. Man solle auch für sie, ihnen ermöglichen, dass sie auch ihre Nahrungsmittel bekommen. Wichtige Lektion. Eine zweite Lektion, Treue. Ruth war seiner Schwiegermutter und Gott treu, obwohl sie aus ein heidnisches Volk stammte. Isaias, würdest du bitte hier Ruth 1, 16 und folgendes lesen?
Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen, und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Und wenn du stirbst, da sterbe auch ich, und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn ich der Tod allein entscheiden soll.
Halleluja, ne? Sehr interessante Aussage, wie groß die Liebe und die Treue Ruths ihre Schwiegermutter gegenüber war. Wahrscheinlich, weil sie auch das Leid ihrer Schwiegermutter gesehen hat und noch sehr wahrscheinlicher auch ihren Glauben, weil in dieser Situation, sehr schwere Situation, hat wahrscheinlich der Glaube an Gott Naomi auch geholfen und dadurch hat sich auch Ruth, ich sage mal so in heutigen Worten, bekehrt durch Naomi, durch ihren Glauben. Gut, nächster Punkt, nächste Lektion auf der nächsten Seite, Pflichterfüllung. Interessant, dass auch im ganzen Buch Ruth öfter die Gebote Gottes zwischen den Zeilen auch genannt werden, dass sie in der Kultur, der israelitischen Kultur auch gebräuchlich waren, dass man bestimmte Sachen in einer bestimmten Art und Weise gemacht hat. Ja, zum Beispiel hier Boas, dass er die Ehe mit Ruth eingefädelt hat nach den Gesetzen, die Gott durch Moses erlassen hatte. Ich weiß nicht, wie viele Leute in jener Zeit das so tun würden, aber Boas hat das getan. Er war sich Pflicht bewusst. Und das ist auch eine Lektion für uns heute, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen, wenn wir jetzt heiraten oder sei es auch anderen Sachen. Und die letzte, ja, ich sage mal nicht Lektion, sondern eine kleine Erleichterung, sage ich mal so, weil unter so viel Leid fragt man sich, gibt es da eine gute Nachricht? Und die gute, ja, ein Happy End, danke Mädchen. Ne? Das Happy End ist, dass Naomi und Ruth zum Stammbaum der wichtigsten Könige Israels und des Erlösers eingingen. Ja, dass Gott sie gewürdigt hat durch diese Tatsache. Halleluja. Gut, jetzt zum nächsten Buch, 1. Samuel. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen, 1. Samuel 15, 22. Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widern. 1. Samuel 15, 22. Ja, sehr wichtiger Vers. Dieses Vers sollte man auswendig lernen, ne, weil es wirklich diese wichtige Lektion, nein, diese Lehre, ne, dass Gott auch die Schlachtopfer etc. gegeben hat, nicht weil Gott gefallen hat an dem Tod von Tieren, sondern er möchte einfach durch diese Gesten das Gehorsam der Menschen auf den Zahn fühlen sozusagen. 1. Samuel ist die Fortsetzung von Richter. Ne? Das ist jetzt eine Information, eine geschichtliche Information, wenn wir so die Bibel lesen. Dass alles, was hier in 1. Mose steht, kommt von der Reihenfolge, von der Zeit nach Richter. Okay. Er zählt die letzten Tage der Theokratie. Das heißt, in der Zeit der Richter hat Gott das Volk quasi direkt geleitet, direkt beschützt, unmittelbar, weil er immer wieder die Richtern geschickt hat, wenn es dann gebrannt hat sozusagen, dann hat er immer wieder die Richtern geschickt. Und es gab einen Anbetungsort, Silo. Silo war da, wo Eli, werden wir gleich sehen, wo Eli gearbeitet hat. Und als Samuel zur Welt kam, ne, das Anfang vom Buch 1. Samuel erzählt das, dass mit Hannah und so weiter, wie sie dann Samuel von Gott bekommen hat als Geschenk. Als Samuel zur Welt kam, stand das Land religiös und politisch in reinste Anarchie. Total wichtig. Die 12 Stämme lebten voneinander unabhängig und wurden von vielen Feinden bedrängt und angegriffen. Nur, dass wir eine Ahnung haben, wie diese Anarchie aussah. Das Volk lehnte die Theokratie ab und verlangte nach einem König. Natürlich fragt man sich, aber wenn es dann so schlimm aussieht, wenn die Theokratie nicht funktioniert hat, wäre es dann logisch, dass man was anderes verlangt. Aber so wie ich die Bibel verstehe, weil Gott auch sauer auf die Israeliten war, als die einen König gebittet haben. Das heißt, Gott hat gehofft, dass die Theokratie funktioniert. Gott hat gehofft, dass die Richter immer alles erledigen würden. Und wahrscheinlich hat das Volk zu wenig gebetet, weil die Richter kamen immer, wenn das Volk gebetet hat und gesagt, Gott, hilf uns. Und wahrscheinlich wollte Gott nicht nur das Volk helfen, wenn es dann gebrannt hat oder nachdem sie jahrelang unterdrückt wurden. Nein, es sollte gar nicht so kommen. Aber das Volk hat zu wenig gebetet, das Volk hat Gott vergessen. Und dann hat die Theokratie dann auch nicht funktioniert. Die Theokratie kann nur funktionieren, wenn die Leute auch Gott gehorchen, kontinuierlich Gott gehorchen. Und dann hat Gott gesagt, okay, ich gebe euch einen König, aber das wird sehr schlimm werden, weil Könige, die machen vieles, was euch gar nicht gefallen wird. Und das erste Buch Samuel erzählt von der Herrschaft des Königs Saul, aber auch viel über das Leben Davids, der Ausgesuchte des Herrn. Das läuft so parallel. Saul wurde gewählt als König oder wurde gekrönt als König. Und gleich wurde es klar, dass er nicht viel mit Gott am Hut hatte. Und Gott hat gleich Samuel gesagt, salbe einen anderen, einer, der mich fürchtet. Wer hat dieses Buch geschrieben? Autor, entweder Samuel, Gad oder Nathan. Das lesen wir 1. Chronik 29, 29. Einer von denen hat es geschrieben. Zusammenfassen, ganz kurz, Hannas Kapitel 1 bis 3, Hannas Gebet und Samuels Widmung. Kapitel 4 bis 7, die Bundeslade wird entwendet. Kapitel 8 bis 15, erste Jahre der Herrschaft Sauls. Kapitel 16 bis 31, David wird gesalbt und von Saul verfolgt. Ganz kurz zusammengefasst, ne, weil, wie gesagt, das Ziel dieser Schulung ist nicht, die Bibel wiederholen, alles zu erzählen, was ihr schon wisst, weil ihr die Bibel gelesen habt. Aber nein, ich will hier Hilfe leisten, um die Höhepunkte oder bestimmte Anhaltspunkte zu liefern, damit ihr die Bibel dann leichter versteht, wenn ihr die liest. Die Zeitspanne, wo das alles geschehen ist, Geburt Samuel ca. 1100 vor Christus und der Tod Saul 1011 vor Christus. Das sind dann 89 Jahre. Suche in Sach- und Worterklärungen Astarte, Amalek und David. Wie teilen wir das? Isaias, was willst du suchen? Such David, okay? Du suchst David. Hier hast du. Und Wolfgang und Tatjana, ihr sucht bitte dann die Astarte und Amalek. Zwei, die mit A anfangen, wahrscheinlich sind die dann auch ganz nebeneinander oder so. Okay? Okay, Isaias, hast du es gleich? Wolf und Tatjana, habt ihr es gleich?
Ja.
Habt ihr es? Wer hat es? Okay, dann Wolfgang und Tatjana, bitte. Braucht nicht die Bibelverse zu lesen, okay? Die Bibeladressen nicht lesen, nur der Text.
Okay, Amalek. Amalek war ein Nachkommen Esau. Er wirkte als Fürste im Land Edom. Der Name Amalek bezeichnet auch den von ihm sich herleitenden Normandenstamm. Seit dem Auszug Israel aus Ägypten zeichnete sich die Amalekiter durch eine erbitterte Feindschaft gegen Israel aus.
Gut, und Astarte?
Astarte, eine Göttin der Fruchtbarkeit, der Liebe und des Krieges. Ihre Verehrung war unter den Völkern des Nahen Ostens weit verbreitet. Ihr Kult wurde für Israel immer und immer wieder eine Schiene, die sie zu Fall brachte.
Danke. Isaias lest jetzt David.
David bedeutet der Geliebte, Name des ersten Königs von Juda. Er war von Gott erwählt und sollte zum Stammvater des Königs aller Könige werden, des Messias Jesus.
Das war's schon?
Ja.
Gut, okay. Hier Erdkunde. Lass uns auf der Karte suchen, diese Stadt oder dieses Ort Silo. Ja, wir machen immer diese Übungen mit den Karten und so, dass wir wenn wir irgendeine Stadt oder so finden oder ein Land, dass wir auch eine Ahnung haben, wo das liegt, dass wir ein bisschen so die Verhältnisse oder die Entfernungen oder dass wir auch gedanklich so eine Art Karte bekommen. Darum heißt es auch Bibelpanorama, dass wir eine mentale Karte bekommen. Habt ihr das in Scheinfeld schon gefunden?
Ich habe.
Hier in Marl hat Betty schon gefunden und Isaias, hast du es schon auch?
Nein. Nördlich von dem Totes Meer auf der linken Seite.
Ja, ungefähr hier, sagen wir so, ungefähr. Ja.
Nee, Ephraim da.
Ah. Okay.
Ne? Gut. Schön, ne? Das war eine wichtige Übung, dass wir das üben. Wenn wir jetzt die Bibel lesen und irgendein Wort finden, was wir nicht kennen, können wir irgendwo suchen. Sollen wir das tun? Ansonsten werden wir die Bibel nicht verstehen, weil die ganzen Orte, die genannt werden, die ganzen Völker, die genannt werden und so weiter, die ganzen Götzen, die genannt werden, dann ne, werden wir alles nicht verstehen und im Grunde werden wir auch die Grundideen dann auch nicht verstehen, wenn wir die Hälfte nicht verstehen. Gut, Eli, der Priester Eli. Eli richtete das Volk 40 Jahre lang. Er war ein guter Priester und Richter, aber hatte zwei gottlose, pervertierte Söhne, die ihre Position als Priester missbrauchten und das Volk zur Sünde verführten. Eli hat sie ermahnt, aber nicht zurechtgewiesen. Deswegen ist ein Urteil Gottes gegen seine Familie gefallen. Wegen der Sünde wurden sie zerstört und Gott rief Samuel an ihrer Stelle, da er sich als treuer Prophet erwies. Das alles lesen wir in der Bibel, aber ich möchte da nur betonen, dass Gott Eli bestraft hat. Er ist auch gestorben, indem er von einem Stuhl zurückgefallen ist auf den Boden und den Kopf mit dem Kopf auf den Boden gefallen und so, nachdem er gehört hat, dass seine Söhne umgebracht wurden. Aber das war ein Urteil Gottes, das war eine Strafe Gottes gegen Eli, weil diese pervertierten Söhne, die seine Nachfolger waren eigentlich und würden alles weitermachen, noch schlimmer machen. Und natürlich war Gott kein bisschen glücklich, dass die Stiftshütte von solchen Sünden geleitet wurde. Und darum hat Gott auch erlaubt, dass das Volk immer weiter von den Feinden bedrängt wurde. Und die Söhne Elis, die haben sich was ausgedacht und die haben geplant, ja, wie können wir unsere Feinde besiegen? Die haben es nicht kapiert, dass die Niederlagen immer größer wurden, dass die Feinde immer mehr Macht über sie hatten, wegen der Sünde. Sie haben das nicht kapiert, sie haben das nicht realisiert und dann haben sich einen Plan ausgedacht. Die haben sich erinnert, dass als Israel von der Wüste kam und Israel und Kanaan eingenommen hatte, die Bundeslade vor dem Volk getragen wurde um Jericho herum und so auch, dass die Stadt Jericho dann angenommen wurde, die Mauern sind gefallen etc. Und dann haben die Söhne Elis gedacht, das werden wir auch tun, wir werden die Bundeslade zum Schlachtfeld bringen und dann werden die Feinde besiegt. Aber das war völlig falsch, weil die Bundeslade ist kein magisches Gegenstand. Nix ist ein magisches Gegenstand. Ja, wir finden in der Bibel keine magischen Gegenstände. Wir finden keine Gegenstände, die jetzt von ungläubigen Menschen gebraucht werden, um irgendwas zu machen, einen Sieg oder ein Wunder zu bewirken. Ne? Das finden wir nicht. Und auch die Bundeslade, obwohl die Bundeslade jetzt im Fall von Jericho getragen wurde von den Priestern und so weiter, von den Leviten und auch ihren Beitrag hatte in diesen Sieg. Aber das hat nur funktioniert, weil das Volk auch sich geheiligt hatte in jedem Fall. Das Volk hatte sich geheiligt und wurde, wie wir studiert haben, beschnitten und so weiter und so. Das ist eine völlig andere Situation. Und was geschah? Die Söhne Elis wurden umgebracht und die Bundeslade wurde von den Feinden genommen, von den Feinden geklaut. Zwei Situationen, die uns lehren, dass an Gott zu glauben keine Magie ist. Gott schenkt den Sieg nicht wegen Äußerlichkeiten, nur Gott schenkt den Sieg nur denen, die ihn fürchten und glauben und gehorchen. Nächste Seite. Gott erlaubte, ne? Gott hat das alles erlaubt. Es war schrecklich, aber Gott hat es erlaubt, dass die Feinde Israel überwältigten und die Bundeslade entnahmen. Jahrzehntelang. Ne? Gott hat alles erlaubt. Und später, David, viele Jahre später, Jahrzehnte später, hat David die Bundeslade zurückgebracht. Und wir kennen die Geschichte, da gab es Probleme, dass ein Mann umkam, weil er die Bundeslade berührte, etc. Ne, nur, ich erzähle das nur einfach, dass wir erinnern, wie lange es dann gebraucht hat, dass die Bundeslade zurückgegangen ist. Das zeigt uns, wie groß die Sünde von den Söhnen Elis und auch vom Volk, weil das Volk auch die Lehre oder die Art oder die, ne, diese Perversionen auch auf sich genommen hat, weil sie waren Vorbilder. Eli und seine Söhne waren Vorbilder, aber waren schlechte Vorbilder. Gut, nächster. Samuel, nächster. Nächste Person, Samuel. Tatjana, würdest du bitte hier 1. Samuel 3, Vers 19 lesen?
Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von alle seine Worten auf die Erde fallen.
Halleluja. Ne? Halleluja. Samuel war treu. Unter allen anderen Untreuen. Halleluja. Samuel war treu. Und ich erinnere mich jetzt an Simson. Ne? Simson war auch vom Mutterleib an Gott gewidmet, aber er war untreu. Und hier Samuel war vom Mutterleib an Gott gewidmet, aber er war treu. Das heißt, nicht jeder, der vom Mutterleib an Gott gewidmet ist, bleibt auch treu. Aber Samuel blieb Gott treu. Und Samuel diente in der Stiftshütte, noch bevor er Gott kennenlernte. Sehr interessant, weil er hat Erfahrungen mit Gott gehabt. Seine erste, als er 6 Jahre alt war, wo er den Ruf Gottes gehört, Samuel, ne? Und er hatte gedacht, das war Eli und so weiter. Die ganze Geschichte kennt ihr. Er kannte Gott nicht, aber hat schon in der Stiftshütte gedient. Und er richtete gerecht das Volk sein Leben lang. Sehr wichtige Informationen, wie zum Beispiel Josua hat auch das Volk sein Leben lang geleitet in Gottesfurcht und unter das Wort Gottes. Auch Samuel hat das Gleiche getan. Nächste Person, Saul. Wer ist jetzt an der Reihe? Isaias, du, oder?
Nee.
Ja? Du hast schon zweimal.
Okay.
Ja, Andreas dann.
Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst.
Danke. Ne? Saul wurde von Gott verworfen. Wie gesagt, Gott wollte nicht, dass Israel einen König hätte, weil Gott immer die Richter sendete. Aber okay, das Volk hat gedrängt, hat gesagt, Samuel, tue das, wir wollen einen König, alle anderen haben es auch. Und dann hat Gott gesagt, okay, Samuel, sie wollen es, gib es ihm. Und dann gab Samuel ihnen einen König nach ihrem Geschmack, schön und stark. Ne? Saul war einen Kopf höher als die anderen und war sehr stark und so, und alle haben gejubelt. Saul, der Starke, und er war auch sehr also stolz auf seine eigene Stärke und organisierte den Krieg und bekämpfte die Philister. Er vertraute seinen eigenen Verstand und horchte nicht auf das Wort Gottes. Und Samuel hat ihn immer wieder ermahnt, immer wieder erinnert, dass das Wichtigste das Wort Gottes ist, dass er als Leiter des Volkes hatte ein Vorbild zu sein als ein Gottesmann, aber Saul wollte das nicht. Und Gott bis zuletzt, der letzte, sagen wir so, der Tropfen, dass das Fass
zum Überlaufen
brachte, danke sei es, ne, dass er dieses Opfer gemacht hat. Weil, wo Samuel ganz ausdrücklich gesagt hatte, du sollst alles zerstören, alle Einwohner, der König und auch alle Tiere. Aber Saul, der hat das nicht gehorcht. Und das war auch ein Test Gottes. Gott hat es schon quasi geahnt, dass Saul es nicht gehorchen wollte. Und das war dann der Scheidepunkt, wo Gott gesagt hat, so, jetzt ist Ende, Schluss und mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Und hat David gesalbt und Saul verfolgte David und versuchte ihn umzubringen. Ja. Weil natürlich haben die Leute das auch irgendwie mitbekommen, obwohl Samuel versucht hat, das zu vertuschen. Nein, vertuschen ist nicht das richtige Wort, so ein bisschen so, ne, nicht so öffentlich zu machen. Aber die Leute haben das mitbekommen, dass David von Samuel gesalbt wurde als den nächsten König, und Saul hat versucht, ihn umzubringen, aber hat nichts gebracht. Sein Tod war sehr schlimm, durch sein eigenes Schwert ist er umgekommen. Der junge David, zu einem unbekannten und unbedeutsamen Hirte wurde Samuel mit dem Salböl gesendet. Und wir kennen die Geschichte, dass der Vater von David alle seine Geschwister gebracht hat und gesagt, hier sind die meine Söhne, alle schön, stark, groß, mutig, kämpferisch etc. Und Gott hat gesagt, nee, den ich will, ist nicht hier. Ne? Interessant, wie der Vater sich verhalten hat. Ne? Samuel muss noch fragen, gibt's nicht keinen anderen? Ne? Ja, da gibt's noch einer, ne? Der ist unwichtig. Ne? Später wurde David der Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Warum? Weil Gott nicht auf das Äußere schaut, sondern aufs Herz. Wer ist jetzt dran? Betty, du, oder? Liest du bitte hier 1. Samuel 16,7.
Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf seine Aussehen, noch auf seine hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16,7.
Danke. Ne? Okay, jetzt lass uns mal ein bisschen zurück in der Geschichte. Wir haben schon gehört, dass Saul versuchte, David umzubringen. Ne? Aber das war später. Ein paar Jahre früher. Was geschah ein paar Jahre früher, als David noch ein Junge war? Er konnte gut Harfe spielen und darum war er in jungen Jahren hatte die Sympathie vom Saul. Und auch weil Saul von Dämonen besessen war und die Lieder von David, die linderten seine Qual. Ja, und in jungen Jahren war David auch im Palast von Saul und hat da gedient. Und später wurde er dann verfolgt von Saul. Wir ziehen hier eine wichtige Lektion, die Bedeutung von Lobpreis bei geistlicher Erleichterung und Befreiung. Total wichtig. Diese Erfahrung haben wir schon 100-mal gemacht. Wenn wir geistlich unterdrückt sind, dann loben wir und dann wird alles leichter. Oder auch wenn Menschen geistlich bedrückt sind oder sogar besessen, dann hilft auch Lobpreis sehr viel. Wolfgang, würdest du bitte hier 1. Samuel 16,23 lesen?
Nun der böse Geist, was Gott über Saul kam, und nahm David gerade für ihn spielte mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung, und es wurde ihm wohl, und der böse Geist wich von ihm. 1. Samuel 16,23.
Ja, ganz klar. Der böse Geist wich von ihm, weil David gespielt hat, ne, vielleicht auch gesungen, vielleicht ein paar Bibelverse oder vielleicht ein paar Psalmen, ne? Weil David selber hat Psalmen komponiert und vielleicht hat er da schon ein paar komponiert und so, wer weiß. Weil wir wissen, dass die böse Geister keine Angst haben vor Musik in sich selbst. Nicht von den Klängen, aber von Text, von den Glaubensaussagen oder von den Verheißungen oder von den Inhalte der Texte, die Macht Gottes betonen in den Menschen, die das aussprechen. Was verhalf David zur Berühmtheit ganz schnell? Auch in jungen Jahren, aber ein bisschen später, als er noch nicht das Alter erreicht hatte, Soldat zu werden, wurde schon im ganzen Land bekannt, weil er den Riesen Goliath besiegte. Isaias, würdest du hier bitte den letzten Vers lesen?
David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast.
Halleluja. Halleluja. David wunderte sich, dass die Israeliter so ängstlich waren. Er wusste, dass Gott ihnen den Sieg schenken würde. Und jetzt können wir uns Gedanken machen und denken, ja, aber wieso war David jetzt so mutig? Wieso hatte er so viel Glauben? Wieso wusste er das? Er hatte jetzt viele Bücher gelesen über den Glauben oder hatte jetzt viel studiert in den Synagogen oder in der Stiftshütte oder so über den Glauben. Nein, was ihm die Sicherheit gab, den Sieg zu bekommen, war was anderes. Dass er Erfahrungen hatte, den Löwen und Bär entgegenzusetzen, als er die Schafe gehütet hat, und mit der Hilfe Gottes. Er war klein, war zierlich, liebte Harfe zu spielen, und wir können uns vorstellen, Leute, die es lieben, Harfe zu spielen, sind vielleicht nicht so bekannt für ihren muskulösen Körperbau, ne? Ist logisch, ne? Und wie hat er dann den Löwe und den Bär gesiegt? Weil er gebetet hat, hatte wahrscheinlich Angst, natürlich, ist normal, aber hat gebetet und Gott hat ihm diese Sicherheit gegeben, dass er siegen könnte. Und als er den Riesen Goliath gesehen hat, der wirklich groß war, ungefähr 6 Meter groß, nein, 6 Meter, nein, 3 Meter, Entschuldigung, 6 Ellen, und er hatte keine Angst. Er wusste, dass Gott das tun konnte. Und diese Glaubenserfahrungen, das ist ja der Schlüsselwort von diesem letzten Satz. Glaubenserfahrungen tragen uns zu immer höheren Erfahrungsniveaus. Wenn wir jetzt eine Erfahrung mit Gott haben, von seiner Kraft, und wir das speichern, wir uns erinnern, wenn jetzt eine andere Situation kommt, eine schwierigere Situation, aber dann haben wir die Erinnerung. Ja, Gott hat mich geholfen in einer anderen, komplizierten Situation, die vielleicht nicht so kompliziert war, aber hat mich geholfen, dann kann er mich auch jetzt helfen und dann wachsen wir. Dann schickt auch immer Gott immer komplizierteren Situationen, dass wir auch immer im Glauben wachsen. Weil Glaube ist nicht so eine theoretische Sache, sondern ein Vertrauen an Gott. Und der Vertrauen wird nur geprüft oder wird nur geübt, indem wir Situationen unterliegen, die für uns unbewältigt sind, ne? Die wir nicht bewältigen können, und dann brauchen wir Gott und dann tut Gott seine Wunder und dann glauben wir immer mehr. Glaubenserfahrungen. Das ist so eine Lektion vom Leben Davids. Ja, die wir nehmen können. Viele Lektionen haben wir heute gelernt aus diesen zwei Büchern, Ruth und 1. Samuel. Ganz, ganz viele interessante Sachen. Ich habe das schon öfter gesagt, dieses Bibelpanorama dient auch dazu, dass wir Lektionen nehmen aus der Bibel. Und jetzt sind wir im Alten Testament und dann brauchen wir noch mehr Lektionen, weil im Neuen Testament ist schon die Lehre so ziemlich direkt. Sind wir noch nicht angekommen, das machen wir in ein halbes Jahr. Aber im Alten Testament ist vieles nicht so direkt. Vieles ist symbolisch oder vieles ist, wir müssen da eine Lehre ziehen. Und darum mache ich das auch immer. Ich sage, hier ist eine Lehre, die wir lernen können vom Leben von dieser Person oder und so weiter. Immer, dass wir die Bedeutung des Alten Testaments auch für uns haben können. Dass wir, wenn wir das Alte Testament lesen, ist nicht nur so ein uraltes Text, den man nicht versteht, aber dass man merkt, da sind Sachen, die so ganz aktuell sind und die Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben vor 3000 Jahren, die machen wir auch heute, obwohl zu jener Zeit keine Flugzeuge gab oder Internet, aber die Lebenserfahrungen, die des Lebenskampf oder der Kampf um den Glauben und die Rettung und die Heiligung etc., hat sich nicht geändert. An diesem Punkt hat sich nichts geändert. Amen. Amen.